Hallo, hier ist Prinz Jessi. Vanlust bedeutet für mich, in der Ferne regional zu sein. Auf unseren Reisen versuchen wir immer, bei Landwirten oder Dorfläden vor Ort einzukaufen, um diese zu unterstützen. Denn da, wo wir mit unserem Bulli stehen, da fühlen wir uns zu Hause.
Vanlust. Bewusst auf Rädern.
Wir fahren irgendwo hin. Wir zwei.
Wir zwei fahren wohin? Wo fahren wir denn hin?
Ja, weiß ja nicht. Gibt ja, ja nichts.
Gibt ja nichts. Auf Park for Night habe ich nichts gefunden, liebe Lene. Hast du eine Idee?
Ja, Campingplätze will ich nicht. Aber hier, wie wär's denn mit Landvergnügen?
Oh, das ist tatsächlich eine coole Idee. Habe ich noch nicht ausprobiert. Du hast da ja aber schon Erfahrung scheinbar, oder?
Ja, so ein bisschen. 4 Jahre.
Oh.
Und ja, eigentlich ganz cool. Lass mal gucken, ob wir irgendwie einen Hof finden, der hier bei uns in der Nähe ist.
Ich würde tatsächlich sagen, wir laden mal den lieben Gründer, den Ole, ein, oder?
Den Ole Schnack.
Genau.
Ja.
Also, los geht's mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vanlust Podcast. Wie Landvergnügen funktioniert, was dahinter steckt und so weiter, das erfahren wir jetzt hier im Interview. Ich würde erstmal sagen, ja, hallo, lieber Ole.
Hallo, schön euch kennenzulernen.
Sehr cool, sehr schön, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz in 2, 3 Worten vorstellen und so ein bisschen sagen, wie du zum Camping an sich gekommen bist.
Okay, also ich bin wahrscheinlich genauso wie ihr ein leidenschaftlicher Camper mein ganzes Leben lang gewesen. Angefangen hat das alles mit Reisen mit dem Zelt nach Schweden vornehmlich, mit dem Kanu ausgestattet und dann so dieses Jedermannsrecht nutzend von See zu See wandernd und immer angeln und wirklich so diese absolute Naturnähe. Und das habe ich schon in jungen Jahren mit meinem Vater gemacht und dann irgendwann alleine. Also Camping ist für mich einfach Naturverbundenheit und Ruhe und Reduzierung vor allen Dingen, ne? So, und dann wurde ich irgendwann älter, wie wir alle, und wurde auch ein bisschen gemütlicher. Und dazu kam, dass ich Vater wurde und Kinder mit dabei waren. Und so wurde ich ein bisschen gemütlicher und habe die Vorteile eines Wohnmobils kennengelernt und habe 2010 meine erste Wohnmobilreise gemacht. Ich habe mir einen alten LT von einem Freund geborgt. So ein LT, Baujahr 86, mit einem Karmann-Aufbau.
Schönes
Leo
Auto.
Heißt der. Ja. Ich war mal ganz kurz, habe ich jetzt gerade kein Bild hier, ne? Das sind andere Bilder.
Nee. Können wir ja tatsächlich nochmal ein Bild raussuchen und den mit in den Blogbeitrag reinhauen, damit wir den einfach sieht. Denn ich bin ja auch leidenschaftlicher LT-Fahrer, ein traumhaftes
Auto. Ach so. Ja, es ist wirklich super so. Ich habe so eine dunkelbraunen Ledersessel und du sitzt da auf dem Motor. Es ist entsprechend laut natürlich, aber du bist so erhaben. Du bist nicht schnell, du siegst auf jeden Fall mit Langsamkeit und
Entspanntheit.
Entspanntheit. Und ich sage immer, es ist so eine Berggazelle. Mit dem kommst du auch überall hoch. Ne?
Ja.
Ja, und da habe ich 2010 meine erste Wohnmobilreise gemacht und fand es großartig, auf einmal eine Küche mit beim Campen zu haben, eine echte Küche und einen Kühlschrank, der so dreiviertel gut funktioniert, aber immerhin, ich habe da so 2 Ventilatoren eingebaut von so einem Rechner und so, und dann kühlte der auch so, ne? Relativ cool. Und also das war wirklich ein Liebe auf den ersten Blick, will ich mal sagen. Der Leo heißt er bei uns und wir haben die Patenschaft für diesen alten Herrn angenommen und gesagt, okay, um den Wagen kümmern wir uns und der ist jetzt unser Familienmitglied. Und mit Leo waren wir dann unterwegs in vielen Ländern, ob das jetzt Norwegen war oder Schweden, da oben im Norden. Wir sind dann aber auch noch nach Frankreich gefahren in 2000 und wann war das? 12, genau, weil ich wieder so ein Abenteuerurlaub machen wollte. Ich wollte mit dem Leo losfahren und hatte so die Vorstellung, ich fahre nach Frankreich und fahre so von einem Markt zum nächsten. So ein bisschen wie, ihr kennt Asterix und Obelix und dieses Buch wahrscheinlich Tour de France. Das hatte mich so inspiriert und ich hatte so die Vorstellung, ich fahre von einem französischen Markt zum nächsten und lerne überall irgendwie kulinarische Köstlichkeiten kennen. Da ich selber kein Französisch spreche oder nur wirklich sehr rudimentär, ist das doch ein bisschen Abenteuer gewesen. Meine Frau spricht Spanisch und wir hatten damals zwei Kinder. Und ja, und so haben wir uns bei diesen Reisevorbereitungen dieser Frankreich-Reise, es sollte 9 Wochen durch Frankreich gehen. Ich war vorher Gastronom, brauchte eine Auszeit, habe meine Pizzeria verkauft und habe was Neues gesucht. Genau, und dann bei diesen Reisevorbereitungen bin ich auf ein Reisekonzept gestoßen, auch so wie du, irgendwo im Netz, irgendwo bei Facebook oder irgendwas in irgendeiner Gruppe redeten da Leute über ein Reisekonzept, das nennt sich France Passion. Ich kann euch das zeigen, das ist hier so ein Reiseführer. Damals war der braun und während jetzt der so bebildert ist mit Bildern und GPS-Koordinaten und sonst was, war das damals wirklich nur eine Sammlung von Adressen und da stand noch nicht mal die Adresse drauf, sondern nur der Name des Hofes und dann eine Anfahrtsbeschreibung, so fahr die Rue sonst was lang nach rechts und dann bis sonst wo und dann links ab und dann bist du dort. Also wirklich Schnitzeljagd, absolute Schnitzeljagd, total schwierig zu benutzen, aber wir haben es probiert und sind mit diesem Reiseführer France Passion durch Frankreich gefahren, 9 Wochen. Und in diesem Reiseführer sind Weingüter aufgeführt und Käsereien, was war noch da, Schnaps, also alles, was so kulinarisch ist, Erzeuger praktisch. Mhm. Und die Erzeuger sind dort aufgeführt und man kann die besuchen und ist dort eingeladen und darf dort auf deren Grundstück dann eine Nacht stehen. Und als Zeichen der Dankbarkeit guckt man mal, was die in ihrem Hofladen anbieten. Und wenn es einen interessiert, kann man ja auch mit dem Bauern reden und sich irgendwie da noch mehr zu den Produkten erklären lassen. Das war natürlich relativ schwer, weil ich ja kein Französisch gesprochen habe. Aber ein Geschmack und Lächeln, das ist international. Das, also die Wertschätzung für die Produkte kriegt man auch vermittelt, ohne jetzt stundenlang philosophieren zu müssen oder zu können. Mhm. Mhm. Ja, und nach 9 Wochen, wir sind wirklich komplett durch ganz Frankreich gefahren, da klingelt es, so, sind wir zurück nach Berlin gekommen und meine Frau sagte zu mir, Mensch Ole, du suchst doch eine neue Idee. Ja, ich hatte ja mein Restaurant verkauft, ich suchte was Neues und dann hat sie gesagt, wenn es das nicht gibt in Deutschland, dann mach das doch. Das ist doch eine tolle Idee, bring doch diese France Passion nach Deutschland. Und da habe ich mich hingesetzt und festgestellt, nee, das gibt es noch nicht. Und habe dann um mich herum so ein Team von Leuten zusammengewürfelt. Ich habe ursprünglich so ein Marketing- und Werberhintergrund, habe lange in der Werbeindustrie gearbeitet, bevor ich mein Restaurant hatte. Und da habe ich praktisch meine ganzen Bekannten zusammengewürfelt, die so um mich herum sind und denen die Idee erklärt und die haben gesagt, ja, finden wir gut, das wollen wir mal umgesetzt sehen. Und und so habe ich dann 2013 war das Konzept entwickelt und 2014 dann das erste Buch auf den Markt gebracht.
Mega, genau. Mega interessant irgendwie der Weg dahin, ne? Dass aus so einer Reise irgendwie ja doch ein Geschäft entstehen kann, ne? Also mich würde noch interessieren, seid ihr wirklich in Frankreich jeden Tag an einem anderen Hof oder so gewesen? Oder war das quasi mal, ja, so ab und zu mal das genossen? Wie habt ihr es gemacht?
Also wir sind 9 Wochen durch Frankreich gefahren. Ich bin zuerst in einem ziemlich schnell durch, nach Frankreich durchgeknüppelt mit dem Wagen, weil der ist sehr langsam mit der LT, ne? Und dann kannst du ja unter Umständen schon 4 Wochen brauchen, bis du in Paris bist, wenn du dich treiben lässt. Aber ich bin da in 2 Tagen durchgefahren und habe dort meine Frau und meine Kinder abgeholt, die, ich glaube, die sind geflogen oder mit dem Zug, weiß ich gerade. Nee, mit geflogen, genau.
In Paris dort, dann?
In Paris, genau. Und ich habe die dort abgeholt und dann sind wir die Loire entlang gefahren, hoch bis nach in die Normandie, dann zur Bretagne, dann runter nach Bordeaux und dann wieder dem Wetter verschuldet wieder ins Mittelmeer und dann die Pyrenäen entlang wieder hoch. an den Atlantik und dann über Dijon, Lyon, Elsass wieder zurück. Und wir haben versucht, so viele Bauernhöfe wie möglich einzubauen in die ganze Tour. Der Weg ist ja das Ziel, wenn man mit einem Bus unterwegs ist. Anders als man es sonst vom Campen kennt, dass man irgendwo hinfährt und dann da 14 Tage steht mit dem Zelt, habe ich ja so einen Wagen, damit ich damit fahren kann und mir die Gegend angucken kann. Und wir haben das so eingebaut. Ne? Also mal waren wir auf einem Stellplatz, einem klassischen Stellplatz. In Frankreich gibt es ja unendlich viele kleine Stellplätze, wo man auch fair und entsorgen kann und die Toiletten nutzen kann. Dann waren wir mal auf dem Campingplatz, vielleicht auch mal 2 Tage. Und dann haben wir wieder ein Weingut angesteuert. Also wir haben wirklich ja auch eigentlich dort immer eingekauft. Ne? Also wir haben schon geguckt, was brauchen wir jetzt und wo wollen wir jetzt hinfahren. Und bei uns in unserem LT gibt es natürlich auch eine Nasszelle, also eine kleine Nasszelle, wahrscheinlich somit die erste Nasszelle, habe ich mal gehört, die so in so Wohnmobilen eingebaut worden ist. Die hat aber nicht so ganz die Benutzerfreundlichkeit, wie man sie jetzt von modernen Fahrzeugen kennt. Wir haben da so einen Porta-Potti drin stehen. Nach einiger Zeit konnte man aber diese Nasszelle kaum noch betreten, weil wir da lauter Wein gelagert haben.
Ach, Käse.
Und also es war wirklich wir haben ja überall was mitgenommen, wie Asterix und Obelix. Und ehrlich gesagt, wir haben immer noch ein paar Flaschen Wein von dieser Reise. Ja. Also wir haben möglichst viele eingebaut und haben immer geguckt, dass wir jetzt nicht nur Weingüter ansteuern, sondern vielleicht mal auch noch ein Ziegenhof, Schafshof, dann Cremant, dann gibt es natürlich hier diesen, ich auch dort kennengelernt, den, wie heißt der, Apfelschnaps.
Sag schnell, ja.
Ne, du weißt.
Ja.
Apfel und Birne, nicht nur Cidre, sondern auch den Calvados, genau, richtig. Mhm. Also, es ist eine wirkliche kulinarische Reise durch Frankreich, hatten wir da gemacht.
Boah, voll, das klingt echt mega toll und ich finde es auch total schön, dass ihr das so ein bisschen abgewechselt habt, ne? So, also bei uns in der Szene ist ja oft so, okay, man fährt raus, man stellt sich frei und ne, und man ist so viel autark wie möglich und hat am besten nicht wirklich Kontakt mit irgendjemandem, weil man alleine sein will. Aber ich finde das Konzept tatsächlich mittlerweile auch sehr, sehr reizvoll, ne? So ein bisschen das Land erleben auf eine gewisse Art, ne? Das habt ihr ja auch gemacht.
Ja. Ne?
Und
richtig.
Das gibt ja dieses Konzept tatsächlich auch her, ne? Oder das sag ich mal, oder denke ich mal, ist ja auch so ein bisschen ein Hintergrund von diesem Erlebnis oder von diesem Konzept von Landvergnügen ja auch, ne?
Genau. Also freistehen ist eine tolle Sache, ne? Machen wir auch gerne. Wir gucken halt immer, dass wir niemanden stören und nicht das Gefühl haben, irgendjemanden zu stören und ganz wichtig, keine Spuren hinterlassen, ne? So wie damals in Schweden, wenn du da mit dem Zelt unterwegs bist und in der Natur bist, du hinterlässt natürlich keinerlei Spuren. Und genauso kannst du das auch mit einem Wohnmobil oder mit einem Bus machen. Ich würde sagen, dass eine Reise mit diesem französischen Konzept France Passion oder jetzt in Deutschland heißt es dann Landvergnügen oder in England heißt es Britstops oder dergleichen, ist ja ein Einladungskonzept. Man ist eingeladen, auf einem privaten Hof zu übernachten. Das sind keine Stellplätze, die die anbieten, so wie man das vielleicht irgendwo vielleicht von einigen Weingütern kennt, sondern da sagt der Bauer, der Erzeuger hier, ich habe Platz auf meinem Hof hinten bei den Streuobstwiesen, da kann man sich mal für eine Nacht hinstellen, das ist ganz reduziert. Der Stellplatz besticht vor allen Dingen dadurch, dass man in quasi Alleinlage ist. Es sind 1 bis maximal 3 Stellflächen, die anbieten. Oftmals ist man wirklich alleine. Aber er besticht auch dadurch, dass man willkommen ist. Also man ist willkommen auf einem fremden Hof. Man steht bei fremden Menschen, die man eigentlich sonst nicht kennt. Für die Übernachtung muss man nichts bezahlen. Ist auch erstmal schon mal skurril, wie normalerweise wird alles monetarisiert. Aber da geht es einfach um Gastfreundschaft. Und es gibt ja keine Kaufverpflichtung am Ende irgendwo. Ja, man muss nichts kaufen. Aber es interessiert mich ja. Deswegen fahre ich ja dahin. Ich will ja wissen, was macht denn der? Und das ist echt eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn man so ein Geborgenheitsgefühl hat in einem völlig fremden Ort und hat nichts mit Campingplatz zu tun, so wie wir das eigentlich kennen.
Mhm. Ich Also ich finde es schön, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne? So das Konzept dahinter, dass da wirklich viel Liebe dahinter steckt. Ne? Mhm. Einfach mal machen, das ist wie Couchsurfing, ne? Wenn du als Backpacker unterwegs bist, Couchsurfing. Mhm. Und was machst du dann? Ne? Dann kannst du kostenlos bei Leuten auf der Couch schlafen. Was machst du dann? Mhm. Meist lädst du die irgendwo in ein oder kochst für die mal oder sowas. Ne? Irgendwie so eine nette Gabe, muss aber nicht sein. Und das ist Landvergnügen ja irgendwie auch. Mich würde tatsächlich mal interessieren, Lene, du bist ja auch mit dabei und du bist ja quasi so die Erfahrene von uns hier im Landvergnügen-Bereich. Ich möchte jetzt quasi gerade anfangen, aber dank Corona ist es jetzt gerade nicht so richtig möglich. Ich hoffe, dass es bald doch wieder möglich sein wird. Aber Lene, du bist ja schon 4 oder 5 Jahre dabei. Vielleicht kannst du mal gerade ein paar Worte noch zu deinen Erfahrungen direkt sagen.
Ich sag erstmal Hallo.
Genau, ich kann Hallo.
Überhaupt nicht zu Wort.
Stimmt.
Weil das so schön war, einfach auch zuzuhören gerade und ich hier völlig gefesselt war. Also wir sind, glaube ich, echt seit 4 Jahren jetzt mit Landvergnügen unterwegs und genießen einfach, wie Ole, wie du schon sagst, diese Gastfreundschaft. Man kommt dorthin, man ist völlig fremd, ist willkommen, hat wunderschöne Stellplätze, man steht auch eben oft alleine und kann wirklich dieses Landleben genießen. Ich denke, man muss immer bedenken, bei den Landwirten geht der Alltag vielleicht um 5 los und dann knattert der erste Traktor vorbei, aber ich finde das gar nicht schlimm. Also ich finde, das hat einfach was. Man ist wirklich live dabei. Und ich glaube, man lernt das auch so ein bisschen wertzuschätzen, die Arbeit der Landwirte. Man sieht wirklich, was für harte Arbeit das ist und kann wirklich frische Produkte dann von denen direkt auf dem Hof kaufen und wirklich genießen und sich durchschlemmen. Irgendwelche Verköstigungen, die wir schon erleben durften, Schnapsverköstigungen. Genau, also man ist ja, es ist einfach was ganz, ganz Tolles und ich bin da wirklich begeistert. Und mittlerweile gibt's ja dann auch die App zum Buch und man kann einfach schauen, wo bin ich und sucht sich den passenden Hof dann in der Umgebung aus. Also ich finde es einfach ein tolles Konzept und ich feiere das jedes Mal und freue mich, wenn ich wieder los kann und scharre mit den Hufen und die Räder, glaube ich, scharren auch schon, die wollen auch wieder los.
Total schön. Ja. Sind da tatsächlich irgendwie auch schon so Freundschaften oder sowas entstanden mit Bauern oder ist das bei dir?
Also bei mir ja.
Bei dir ja?
Definitiv, ja.
Cool. Bei dir auch, Lene?
Also bei mir sind keine Freundschaften entstanden, aber sehr oft sehr nette Gespräche, teilweise lange Gespräche, gerade wenn ich dann auch alleine unterwegs war. Normalerweise sind wir zu zweit mit Hund unterwegs, aber auch ich ziehe alleine los und da sind wirklich tolle Gespräche und lange Gespräche entstanden und man kennt sich eigentlich gar nicht. Mhm. Aber es ist wirklich, ja, man fühlt sich willkommen. Ja.
Das ist toll. Ole, du hast gesagt, bei dir sind schon Freundschaften entstanden?
Naja, klar. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Das ist mein Beruf, genauso wie mein Hobby. Ich fahre privat durch die Gegend, aber auch natürlich beruflich. Und da haben sich in den letzten 7 Jahren natürlich auch Freundschaften oder Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt. Unser Leo, den wir natürlich immer noch haben als Familienmitglied, der steht im Winter in der Scheune. Und zwar, wir sitzen ja in Berlin, in Brandenburg, bei einem Schafshof, die eine Scheune haben. Und die Ulrike und der Friedhelm Plass, die vom Milchschafhof Schafsgabe sind. Das sind wirklich nette Leute, die wir gerne besuchen. Und da sind auch Freundschaften entstanden, klar.
Total schön zu hören. Ja,
vielleicht kann ich noch was erzählen. Also wir sind ja jetzt im 7. Jahr Landvergnügen und haben also das 7. Buch rausgebracht. Und ich bin natürlich mega stolz auf die Ausgabe, die da jetzt entstanden ist. Und auf die vielen Höfe, die wir jetzt in diesem Netzwerk haben. Kann ich das mal zeigen, wenn man das mal sieht. Guckt mal, seht ihr diese ganzen gelben Punkte?
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Sieht man, glaube ich, auch auf der Webseite, ne?
Genau, sieht man auch auf der Webseite. Und aber das war natürlich nicht von Anfang an so ein dickes Buch, sondern das war sehr viel Arbeit, da überhaupt hinzukommen. Mhm. Ich habe ja gesagt, also wir sind so, ich würde sagen, wir sind Berlins kleinster Verlag. Wir sitzen mitten in der Stadt, mitten in Berlin-Kreuzberg, da wo praktisch die Urbanität sich täglich guten Tag sagt. Also mehr Stadt als das, was wir hier so haben, wird man wahrscheinlich in Deutschland kaum finden. Und aus diesem Stadtleben heraus ist halt diese Sehnsucht entstanden, raus ins Grüne zu fahren. Und das war nicht ganz einfach. Diese Höfe von der Idee zu überzeugen, bei uns mitzumachen. Und aber mittlerweile, wir haben angefangen mit 239 Betrieben und dann ging es so weiter, 365, 400, 500, und jetzt sind wir bei 830 Betrieben. Das ist wirklich ein großes Netzwerk und uns war wichtig, von Anfang an die kulinarische Vielfalt zu präsentieren, also genau eigentlich dieses französische Vorbild in Frankreich an den deutschen Markt angepasst zu sehen, weil wir ja nicht ganz so viele Weingüter haben. Es gibt so einen Weingürtel in der Mitte Deutschlands, aber weiter südlich oder weiter nördlich gibt es halt weniger Wein. Aber wir haben halt Alpaka-Höfe, wir haben Cranberry-Farmer in der Lüneburger Heide, es gibt Trüffelbauern in Sachsen, es gibt ja Straußenhöfe, Ziegen, Alpaka-Höfe, es gibt Züchter von schottischen Hochlandrindern, natürlich Apfelbauern und also es ist schon eine verrückte Sache, wenn du aus so einem Straußenhof stehst und morgens guckt dir so ein Strauß in den Bus rein, so das oder so ein zottliges Highland-Kettle guckt dir morgens zu, also total, oder Alpakas, die dir, die dir abends, während du da am Bus sitzt und ein Weinchen trinkst, und dann kommen da so die Alpakas an und ganz neugierig gucken sie dich an. Ja,
Ich finde es gerade mega faszinierend, was du so alles erwähnt hast. Ich wusste gar nicht, dass das alles in Deutschland quasi wirklich angebaut oder gezüchtet oder sonst irgendwas wird. Also mega krass.
Vor allem Trüffel. Ja, wusstet ihr, dass es Trüffel gibt in Sachsen? Ich nicht. Nee, und der, ich auch nicht. Der Gastgeber, das ist der Gunter Carlo, heißt der. Der ist bei Leipzig in Eilenburg.
Und da der ist schon unbedingt hin.
Ich bin ja gerade in Leipzig. Ach nee, wirklich?
Ja, ich sitze ja in Leipzig gerade, ja.
Ah, okay. Ja, musst du mal hinfahren. Der Typ ist total spannend, total eigentlich ein Künstler. Und ganz toller, spannender Mensch.
Ja. Schreibe ich mir sofort auf, muss ich unbedingt mal hinfahren. In Eilenburg?
In Eilenburg, genau.
Ja.
Und und so ist halt mittlerweile diese Idee, die wir hier in Frankreich halt kennengelernt haben, so langsam über die Jahre in Deutschland konnten wir sie so entwickeln. Und wir sind froh. Wir hatten dann irgendwann so 2017, so war das erste Mal, wo wir dann geguckt haben, ob das auch in der Masse funktioniert. Weil es natürlich, viele sagen, ja, das ist jetzt Mainstream oder sowas, völlig uninteressant. Das ist es nicht. Wir sind immer noch Deutschlands kleinster Verlag. Sicherlich haben wir da ein Buch draußen, wo viele Tausende von Reisenden mit unterwegs sind. Aber wir bringen nicht nur das Buch raus, sondern wir kümmern uns auch um dieses Netzwerk von Reisenden oder auch von gastgebenden Betrieben. Und wir überlegen jedes Jahr, wie viele Reisende passen in dieses Netzwerk rein, ohne dass es geflutet wird. Und so viele Bücher produzieren wir dann. Und da sind wir dann auch ganz sensibel und hören genau hin. Und 2017 war so das erste Mal, dass das Buch ausverkauft war. Und das heißt ja dann auch, wie viele Reisende unterwegs sind. Und dann mussten wir gucken, funktioniert das jetzt immer noch oder funktioniert das nicht? Und es funktioniert, genau. Und da sind wir eigentlich sehr froh drüber. Und das hat alles am Ende, sind es ja menschliche Begegnungen zwischen Gast und Gastgeber. Und es ist ein bisschen was anderes, wenn du irgendwo zu Gast bist, als wenn du irgendwo eincheckst und bezahlst. Also vom Campingplatz oder vom Hotel kennt man das. Du fährst dahin, sagst, okay, was kostet die Nacht? 10 Euro hier, Batz gezahlt und das war's. Oder beim Hotel sind es 100 Euro oder 60. Mhm. Und dann erwartest du halt auch einen gewissen Standard und Service. Und wenn der nicht gegeben ist, dann mault man vielleicht so ein bisschen. Hier ist es ein bisschen, hier funktioniert es ja anders. Hier ist es ja so, dass man willkommen ist, dass man nichts bezahlt erstmal für die Übernachtung. Und dann auch nicht ganz so anspruchsvoll vielleicht mit dieser ganzen Situation ist, wenn der Bauer ist ja in erster Linie Bauer und nicht Gastronom oder Hotelier. Das heißt, die sanitären Einrichtungen, sofern er welche anbietet, das steht dann auch in dem Buch drin, entsprechen auch nicht denen eines 5-Sterne-Campingplatzes. Sollen sie auch gar nicht. Ne? Also die Leute, die mit Landvergnügen unterwegs sind, die die finden es gut, so wie es ist, so einfach gehalten. Und und da war ich natürlich froh darüber, dass sich die Gäste da draußen verhalten wissen, und die Gastgeber weiterhin auch Lust haben, Gäste zu empfangen und dass das Ganze funktioniert.
Ja. Voll toll. Ja. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, so wie das oder so kleine Teile, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du da nochmal genau reingehen, wie Landvergnügen jetzt letztendlich funktioniert, also mit dem Buch, mit der Plakette, mit der App mittlerweile. Dass die Zuhörer einfach so ein Verständnis dafür bekommen. Du sagst ja auch, es kann nicht jeder, ne? Also wenn das Buch ausverkauft ist, ist quasi die Kapazität erschöpft, ne? Also wie funktioniert das?
Also wir haben uns ja bewusst für das Medium Papier entschieden. Also wir haben rund um dieses Netzwerk ein Buch herausgebracht, ja? Ein ganz schön dicker Schinken.
Ja,
ist dick. Bei uns gilt ganz klar, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ja? Das Buch ist sehr textlastig, wie man sieht. Die einzelnen Betriebe, die dort aufgeführt sind, sind textlich beschrieben. Wir haben darauf verzichtet, hier so kleine, unsympathische Thumbnails reinzusetzen, irgendwelche komischen Panoramashots oder von oben so Luftaufnahmen, wie man das oft in so Campingführern sieht.
Ja.
Das finden wir extrem unsympathisch und nicht einladend. Und da haben wir gesagt, lieber einen Text schreiben und dann entstehen die Bilder im Kopf. So.
Sehr gut.
Und so kann man sich durch das Buch durchlesen. Wir haben außerdem, so haben wir natürlich mit Fotografen unterwegs und haben dann Landgeschichten geschrieben, so nennen wir das. Ups. Mhm. So, ich gehe einmal mal so, dass man das so einmal sieht.
Ja.
So, und sehr schön. Das funktioniert so, dass man, hier vorne gibt es so eine Übersichtskarte. Mhm. Wir haben Deutschland in 7 Regionen geteilt. Man sucht sich seine Region raus, die einem gefällt. Für mich ist die Region Osten hochinteressant, weil ich am Wochenende gerne rausfahre. Dann gehe ich auf die Seite 143, steht da, und dann kriege ich die nächste Übersichtskarte. Das beginnt dann so, die Gastgeber im Osten.
Mhm.
Und dann habe ich hier so eine Übersichtskarte und das Ganze ist nach Orten verortet. Mhm. Dann suche ich mir einen Hof raus, der mir gefällt. Ja, nehme ich doch mal. Ach, guck mal hier, da haben wir doch gerade den Trüffelhandel, von dem ich gesprochen habe.
Perfekt, als ob wir es einstudiert haben.
Genau, so. Und dann suche ich mir den raus und sage, hier, das gefällt mir, der Trüffelhandel in Eilenburg. Man ist bei Gunter Carlo zu Besuch, steht dann da. Und dann sehe ich hier, hier gibt es so kleine Piktogramme.
Mhm.
Und über diese Piktogramme sehe ich dann, wie viele Gäste empfängt der. Da sehe ich, der empfängt 2 Gäste, so zwei Parkplätze. Dann sehe ich so ein Handyzeichen davor. Das heißt, ich soll mich telefonisch voranmelden. Dann kann ich auch mit einem Wohnwagen kommen. Das ist so ein Punkt-in-Punkt-Symbol. Das wird einem dann erklärt im Buch. Mhm. Ich kann dort essen. Und ich kann mit einem überschweren Fahrzeug kommen. Ich bekomme einen Einblick in den Produktionsbetrieb und die produzieren nach einer alten traditionellen Weise ihre Produkte. Und jetzt sind hier unten so die Versorgungsmöglichkeiten. Also dort kann man seinen Tagesmüll lassen. Man kann mit Hunden kommen, man bekommt Strom und Wasser. Toilette und Dusche und WLAN hat der jetzt nicht. Das hat dann aber hier, was weiß ich, der Nächste, der bietet das dann an. Dafür dann kein Einblick in Produktionsbetrieb. Also jeder so, wie er mag.
Mhm.
Und dann rufe ich an, was weiß ich, jetzt für heute Abend oder jetzt für morgen, also kurzfristig, so wie wir, wenn wir mit dem Womo unterwegs sind, auch eigentlich gerne fahren, nämlich spontan. Deswegen haben wir die Fahrzeuge, dass wir ja sagen können, heute fahren wir Richtung Norden und dann wird das Wetter blöd im Norden, dann sagen wir, dann fahren wir doch Richtung Süden oder so.
Mhm.
Ne? Und dann rufe ich an und sage, guten Tag, ich bin im Landvergnügen unterwegs, ich würde Sie gerne besuchen, klappt das heute oder morgen? Und dann sagt der Gunter Carlo ja oder nein. Und wenn er ja sagt, dann sage ich, gut, ich bin heute Abend gegen 17 Uhr da, als Beispiel, oder bin jetzt schon da, gleich um die Ecke, ich komme gleich rum und dann fährt man da vorbei. Die letzten Meter sind dann beschildert, wir haben so eine Beschilderung aufgebaut, hier so ein Foto, so ein kleiner blauer Stern mit einem Womo drin, unserem Logo, genau, und dann sieht man schon, die letzten Meter sind dann beschildert und dann ist ein bisschen wie eine Schnitzeljagd für Große, für Erwachsene.
Schön.
Und jedes Mal auch für mich eine Freude, wenn ich dann da lang fahre und auf einmal taucht dieses blaue Schild auf und dann, ja, wir sind da, wir haben es geschafft. Und und dann fährt man dahin und sagt erstmal guten Tag. Und wahrscheinlich wird man dann hören, herzlich willkommen. Da Da drüben könnt ihr euch hinstellen. Wenn ihr Strom braucht, gibt es da hinten an der Scheune. Und ich habe jetzt aber leider keine Zeit, weil ich muss arbeiten. Letzten Endes Bauer, der ist mitten in der Arbeit.
Ja. Kann ich
und oder? So ist es dann. Und dann sagt man, okay, könnte ich vielleicht nachher mal in den Hofladen gucken? Ja, ja, klar, ich komme dann rum und zeige euch, was wir machen. Und dann etwas später, meistens kommt dann jemand vorbei. Es kann auch mal sein, selten, aber es könnte sein, dass der Bauer auch sagt, ich habe heute keine Zeit. Ihr stellt euch da hinten hin, wenn ihr Lust habt, ist es alles gut, aber ich muss hier gerade die Ernte einholen oder so. Ich kann gerade gar nicht. Mhm. Und und dann hat man da, genießt man da seine Zeit auf dem Hof und am nächsten Tag fährt man weiter, sagt nochmal auf Wiedersehen.
So. Es ist halt ohne Erwartung tatsächlich, ne? So frei, ja, wie das auch ist, ne? Ist ja halt keine Erwartung von beiden, also vom Bauern vielleicht schon, dass man halt alles ordentlich hinterlässt, natürlich, die Erwartung, klar, aber sonst auch nicht, man muss da nicht einkaufen, ne? Man darf da einfach sein, das ist total schön und dementsprechend halt als Gast die, ja, auch diese Erwartungslosigkeit. Also wenn man einen Blick kriegt, ist toll, ne? Wenn man die Möglichkeit hat, ist schön und wenn nicht, dann ist es halt genauso schön.
Genau, also das ist jetzt die Nutzung, wie ich das Buch nutze. Mhm. Wir haben vor 2 Jahren eine digitale Begleitung des Buches rausgebracht, in Form einer App, die Landvergnügen-App, die man sich freischalten kann, wenn man so ein Buch hat. Da gibt es dann so eine Mitgliedskarte hier und hinter der Mitgliedskarte, da steckt dann ein Code hinter und dann kannst du damit dir diese App freischalten. Und was im Digitalen halt sehr gut funktioniert, ist das Orten und die Navigation. Du sagst, wo bin ich und was ist in meiner Nähe und wie komme ich da hin? Und dann kann man da auch kurz anrufen. Das ist alles sehr, sehr praktisch. Ist aber eine andere Herangehensweise an das ganze Netzwerk. Weil bei der App lasse ich mich orten und will wissen, was in der Nähe ist, während ich im Buch lese und schmöker. Und während ich so lese und schmöker, Lene, das kannst du vielleicht auch bestätigen, dann kommt man auf einmal auf so Höfe, wo man denkt so, das klingt ja spannend.
Da will ich hin.
Da will ich hin, genau. Du wärst eigentlich nie Richtung Norden da hochgefahren, bei dir um die Ecke und dann liest du das aber und sagst, ja komm, da will ich hin. Ne? Genau.
So ist es.
Also das.
Ja, Lene, benutzt du auch die App, Lene, oder benutzt du hauptsächlich das Buch?
Also ich benutze wirklich beides. Wie Ole auch sagt, man schaut so im Buch, man liest ein bisschen, man schmökert da drin und denkt eben, da will ich hin. Oder halt wirklich zum Schauen, was ist in der Nähe? Ich kann nicht mehr fahren, ich bin müde, ich suche jetzt einfach einen Stellplatz, wo ich stehen kann. Und ich finde, gerade wenn man als Frau vielleicht auch mal allein unterwegs ist, ist das ideal. Ne? Also man kann wirklich anrufen und man fühlt sich einfach geborgener und sicherer, als wenn man vielleicht auch irgendwo frei steht. Also ich nutze, wie gesagt, beides, sowohl als auch. Und also ich glaube, jetzt mit diesen 830 Höfe, die jetzt da drin sind, ne, ist es mal gar nicht so schlecht, die App zu haben, weil man hat pro Bundesland dann so viele gelbe Punkte auf diesen auf dieser Übersichtskarte, wo man denkt, oh Gott, welchen nehme ich denn jetzt?
Entscheidungsfreudigkeit und so, genau.
Genau.
Also was ich häufig gefragt werde, ist, ob es da nicht dann auch voll ist auf den Höfen. Ne, so ein bis maximal 3 Stellplätze, das wird da sicherlich immer voll sein. Der Punkt ist der, es gibt Höfe, die sind mehr frequentiert als andere und das sind meistens die, die mehr Besuch haben, die auch in der Nähe einer Autobahn sind. Mhm. Weil Landvergnügen-Nutzer nutzen das Konzept, entweder um am Wochenende rauszufahren, 2 Höfe anzufahren und wieder zurück oder unterwegs. Was weiß ich, ich fahre gern nach Frankreich, also unterwegs durch Deutschland durch, knüppel ich nicht mehr durch, sondern ich lasse mir echt Zeit und fahre gemütlich die Strecke ab und pendel. Den oder halt die große Deutschlandreise so. Und wenn man so quer durch Deutschland fährt, also nicht als Zwischenstopp, sondern wirklich als Deutschlandtour plant. Und die Höfe, die in der Nähe der Autobahn sind, die werden häufiger genutzt als die Höfe, die ein bisschen abseits sind. Und dadurch, dass man aber nur eine Nacht dort stehen kann, gibt es eine Fluktuation im Netzwerk. Und dadurch, dass man auch nicht so reservieren kann und so typische deutsche Handtuchmentalität, ich reserviere schon mal 2 Wochen für den Mai, es ist halt eine spontane Nummer. So. Und deswegen funktioniert es. Außerdem deckeln wir ja die Anzahl der Reisenden im Netzwerk. Also das ist, überlegen wir uns auch jedes Jahr genau, passt das oder passt das nicht. Ja.
Also ich hatte jetzt in diesen 4 Jahren, ich glaube, einmal den Fall, dass es hieß, nein, ihr könnt nicht kommen, wir sind voll. Okay. Und sonst war wirklich immer, dass wir eigentlich alleine, größtenteils alleine da standen und vielleicht mal noch ein zweiter Camper. Aber meistens wirklich alleine und wirklich den Hof für uns hatten.
Ihr habt auch einen Hund dabei, sagtest du, ne?
Genau.
Ja. Und klappt das gut mit den Hunden oder Hund?
Ja, also bis jetzt gab es keine Zwischenfälle. klappt immer gut. Ich frage immer sicherheitshalber, auch wenn dieses kleine Symbol drin ist mit dem Hund, ich frage immer nochmal nach, hey, wir haben einen Hund dabei, ist es okay? Und bis jetzt gab es da nie Probleme. Die haben dann vielleicht gesagt, ja, guck dann, dass er an der Leine lässt. Knoten in der Zunge. was ja auch selbstverständlich ist, ne, dass ich meinen Hund nicht auf einem fremden Hof alleine rumrennen lasse. Und oder dann kommt irgendeine Anweisung, lasst ihn bei euch am Bus und lauft nicht mit dem Hund über den Hof. Aber ja, ich meine, ich bin Gast und dann passe ich mich dem an. Ne? Also wie gesagt, überhaupt kein Problem.
Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass viele Reisende mit Hunden, also wir haben selber einen Hund im Büro, ist nicht meiner, sondern gehört hier jemandem. Und wenn wir so unterwegs sind, ist der manchmal auch mit, wenn wir so beruflich auch unterwegs sind. Und unsere Erfahrung, die wir so gemacht haben, ist, dass es mit Hunden gut funktioniert, weil man meistens ja auch so ein bisschen abseits steht und dann auch nicht das Gefühl hat, dass man mit dem Hund stört. Ja, also auf dem Campingplatz hat man ja oft irgendwie die Situation, da sind ganz viele Hunde, dann bellen die, das finden dann wieder andere nicht so nett, dass die wieder bellen, dann gibt es Kinder, es gibt Kinder, die haben halt auch Angst vor Hunden, ne, so, und da ist immer so ein bisschen, kann so eine kleine Spannung entstehen, und das haben wir auf den Höfen selten oder gar nicht. Ne? Also das ist so das, was wir wiedergespiegelt bekommen von den Reisenden, aber auch selber die Erfahrung gemacht.
Ihr habt ja auch, ich glaube, 12 Regeln sind, kann das sein, aufgestellt? Oder 10?
Ja, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Es sind die goldenen Regeln.
Genau.
Die sind ganz wichtig. Die sind ganz, ganz, ganz wichtig. Es sind sogar 13 mittlerweile. Wir haben noch eine dazu genommen. Ne? Ja, ich sehe es hier gerade. Das sind die goldenen Regeln. Wie gibt's Regeln? Voll blöd. Kann ich ja gar nicht frei reisen. Was sind denn das für Regeln? Also eigentlich sind das Regeln, die man gar nicht schreiben muss, die man gar nicht niederschreiben muss. Die sind die goldenen Regeln des menschlichen Miteinanders. Ich verhalte mich meinem Gegenüber so, wie ich mir wünsche, dass er sich auch mir gegenüber verhält. Und ich nutze nichts, ohne vorher zu fragen. Ich bin höflich, ich bin, ja, also ich kann immer zum Beispiel sowas hier, finde ich ganz wichtig, kostenlos, das ist die Regel 2, ja, kostenlos, aber mit dem nötigen Respekt. Sie sind im Urlaub, Ihre Gastgeber aber nicht. Bitte nehmen Sie unbedingt Rücksicht auf das Familienleben Ihrer Gastgeber. Das ist für mich selbstverständlich, ja, aber wenn ich da auf einem privaten Hof bin, dann gehört mir nicht der Hof. Also komisch, dass ich das sagen muss, aber es gibt da draußen auch Reisende, die vielleicht denken, weil sie da jetzt mal auf dem Hof mit ihrem dicken Wagen stehen, dass sie jetzt irgendwie Sonderrechte haben. Haben sie nicht. Sind genauso Gäste auf dem Hof wie jeder andere und müssen sich so ein bisschen unterordnen. Genau.
Ja, und das ist nur fair. Voll gut.
Oder auch hinterlasst keine Spuren, was ich anfangs sagte. Ne? Also wenn man Müll hat und der Gastgeber erlaubt einem nicht, seinen Tagesmüll dort zu lassen, dann stelle ich den natürlich nicht einfach irgendwo in die Ecke, sondern ich nehme den mit und stelle den in die nächste Mülltonne draußen irgendwo hin. Ne?
Ganz, ganz selbstverständlich und tatsächlich bei uns in der Community auch gang und gäbe. Also wir haben auch so den Leitspruch, hinterlasse Orte immer sauberer, als du sie vorgefunden hast.
Okay.
Also wenn man irgendwo, ja, man kommt hin, selbst wenn man frei steht, ne? Du bist ja in dem Moment auch ein Gast in diesem Ort sozusagen, ob es jetzt ein Waldstück ist oder was auch immer es ist. So, und dann ist es auch für uns einfach nur selbstverständlich, dass man dann sagt, okay, hier liegen ein paar Zigarettenstummel, dann hebe ich die halt auf und packe die in meinen Müll und nehme sie mit. Oder da liegt irgendwie eine Plastiktüte, dann nehme ich die halt mit. Und so ist es natürlich dort auf dem Hof auch, ne? Also, und selbst wenn von dem Vorgänger oder von dem Bauern da irgendwas gerade da liegt, dann kann man das ja auch aufgeben. Also das ist trotzdem so, ja, ne?
Genau. Ja. Das ist dieses menschliche, wir haben dann noch was anderes ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, also diese Regeln möchten die wenigsten Leute lesen. Und dann haben wir sowas ins Leben gerufen, das nennt sich der gute Ton. Also ihr kriegt mit, bei uns geht es immer um zwischenmenschliche Kommunikation. Und wir haben so diese Kampagne ins Leben gerufen, der gute Ton nennt sich das, für ein gutes Miteinander im Landvergnügen. Ich glaube, es ist jetzt spiegelverkehrt.
Ja, genau. Aber ist gut.
Aber ja, es geht genau um diesen Respekt dem anderen Menschen gegenüber. Ich denke, es versteht sich auch von selbst, dass wenn ich auf einen Hof fahre, der Rinder züchtet und der einen Hofladen hat, wo er Rindfleisch verkauft, dass ich da nicht mit Produkten, mit meinen Grillwürstchen von Aldi komme und mit Aldi-Tüten dann da angepackt hinten zum Grillplatz gehe und da hinten grille. Das gehört sich nicht. Ich gehe auch nicht in mein Lieblingsrestaurant und sage, nee, danke, ich habe mein Bier mitgebracht.
Ja, yeah, genau.
Das macht man auch nicht. Also das ist gehört sich nicht, ja.
Und
manchmal, selten, aber manchmal haben wir auch solche Menschen im Netzwerk. Das ist leider so. Letzten Endes ist Landvergnügen auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und da gibt es halt auch Leute in der Gesellschaft, mit denen ich nicht unbedingt befreundet sein will. Und solche Leute haben wir auch mal im Landvergnügen-Netzwerk. Und für die ist letzten Endes sind diese Regeln nicht für Menschen wie uns, für die das eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt. Ne?
Ja. Absolut. Sehr toll. Mich würde mal noch interessieren, für wen Landvergnügen jetzt letztendlich auch wirklich ist. Ne? Kann man als normaler Camper dahin? Kann man mit einem Zelt dahin? Kann man mit einem Dachzelt, Minicamper, wie auch immer, mit einem großen Bundeswehrfahrzeug, was man sich ausgebaut hat als Camper? Ist das okay oder nicht?
Ja, also die Idee kommt ja aus Frankreich. Da heißt das Ganze France Passion. Und in Frankreich ist die Idee ausschließlich für autarke Reisemobile. Ja, also brauchst du eine Toilette an Bord und musst ein Reisemobil sein. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der französische Bauer nicht unterscheidet zwischen einem Bus und einem Reisemobil mit Alkove. Aber wichtig ist, es ist nicht für Wohnwagenfahrer bestimmt. Ja. Dieses ganze Konzept ist europaweit ausschließlich für Wohnmobile. So haben wir auch angefangen, 2014, mit dem ersten Buch. Und dann haben wir E-Mails bekommen von Wohnwagenfahrern, die gesagt haben, wir finden das super, was ihr da macht. Wir wollen da auch gerne mitmachen. Geht das nicht? Ja, und dann haben wir die Bauern gefragt. Und ich glaube, momentan 70% aller Höfe empfangen auch Wohnwagenfahrer. Das ist dann über so ein Punkt-in-Punkt-Symbol geregelt. Und dann kamen die Dachzelt-Nutzer und haben uns gefragt, sag mal, wir würden da auch gerne mitmachen, geht das? Und Dachzelte sind eine Grauzone, denn Zelte an sich sind eigentlich nicht zugelassen, aber Zelte, die auf dem Dach sind, machen mit. Ja, warum können Zelte nicht mitmachen? Höre ich häufig. Ich meine, ich bin ja selber Zelter gewesen und Zelte auch. Neulich war ich wieder campen, Zelten mit meiner Familie, mit den Kindern jetzt in Schweden. Zelten ist eine wunderschöne Sache, aber wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin, dann habe ich einen anderen Anspruch an den Untergrund. Der Untergrund muss weicher sein, natürlich, weil ich ja auf dem Boden schlafe. Und ich muss meine Heringe in den Boden reinkriegen können. So. Und es wird einfach anstrengender. Und das können unsere Gastgeber nicht immer anbieten. Ja, während vielleicht der eine Gastgeber sagt, hinten bei den Streuobstwiesen können die wunderbar stehen, da könntest du vielleicht dann auch so ein Zelt aufbauen, kann es sein, dass in der nächsten Woche derselbe Bauer sagt, da bei den Streuobstwiesen geht's gerade nicht, da habe ich das Holz zwischengelagert, der braucht ich jetzt den Platz und für 2 Wochen könnt ihr bei mir nur auf dem Hof stehen. Was anderes kann ich gerade nicht anbieten. Und die Woche da drauf sagt er, ja, da auch nicht, aber dann da hinten habe ich einen Feldrand, da könntest du stehen. Also das ist ja so ein lebendiger Prozess auf so einem Hof. Und da wird gearbeitet und gelebt und der Bauer versucht einen da irgendwie rein zu manövrieren. Also Landvergnügen ist für Wohnmobilfahrer, die autark sind, und Wohnwagenfahrer, die autark sind, aber gleichermaßen auch für Wohnmobil- oder Busfahrer und Wohnwagenfahrer, die nicht autark sind, sowie auch Dachzeltnutzer. Diese dann müssen aber darauf achten, dass sie ausschließlich die Höfe anfahren, die auch eine Toilette anbieten. Mhm. Ja, wir haben so ein kleines Toilettensymbol hier, so ein kleines da. Denn auch wenn Mutter Natur uns einlädt mit Spaten, vielleicht unser Geschäft im Stillen zu verüben, möchte das der Bauer natürlich nicht, dass man auf sein Grundstück dann geht. Also fände ich auch nicht gut, wenn man bei mir im Garten macht. So, ne? Das heißt, man achtet dann darauf, dass man die Höfe ansteuert, die eine Toilette haben.
So. Sehr cool. Ja, das ist doch auf jeden Fall mal explizit. Ne? Auch das ist, muss man ja irgendwie auch machen. Ne? Man muss ja sagen, okay, wem ist es, für wen ist es, für wen ist es nicht. Und das ist auf jeden Fall ganz klar. Und ich finde es total schön, dass ihr das quasi auch von diesem ja nur Wohnmobile auch ein bisschen erweitert habt, weil ja, letztendlich sind wir ja alle irgendwie Reisende und irgendwie wollen wir das ja alle erleben auf eine gewisse Art. Ne? Aber ich verstehe absolut auch das mit dem Zelt, ne? Dass das halt nicht immer möglich ist. Ne?
Ja, es ist halt anstrengend und es soll nicht, also es unter Umständen kann es Probleme verursachen auf dem Hof. Und wir wollen halt genau keine Probleme haben. Und in Frankreich ist es ja so, dass du mit einem autarken Reisemobil kommst, du stellst dich dahin, nutzt keine Facilities so richtig. Und das ist natürlich sehr angenehm, convenient, wie man sagt. Und wir haben das halt aufgeweicht und gesagt, okay, du kannst auch dorthin reisen, wenn du nicht autark bist und kannst auch mit einem Dachzelt hinkommen, musst dich dann aber so ein paar Regeln halten. Ne? Mhm. Für wen ist Landvergnügen noch was? Also allgemein ist Landvergnügen ein Reisekonzept für alle Menschen, die gerne eine Alternative suchen zu herkömmlichen Stellplätzen oder zu Campingplätzen oder auch zum Freistehen eine Alternative mal sucht. Ich glaube, ich habe auch erklärt, wo auch der Unterschied liegt. Landvergnügen ist aber auch ein Konzept für Menschen, die handwerklich hergestellte Nahrungsmittel zu schätzen wissen, die Interesse haben daran, wie Produkte produziert werden und die Menschen dahinter kennenlernen wollen. Manchmal höre ich dann, ja, genau, das ist doch was für Kinder, ne? So, weil Kinder müssen ja mal wissen, wie Käse hergestellt wird. Ja, es ist auch ein Konzept, was viele Familien nutzen. Aber sich klar zu machen, wie viel Arbeit hinter einem, zum Beispiel hinter einem Stück Käse steckt und wieder so eine Wertigkeit für Nahrungsmittel für sich zu verinnerlichen, das ist etwas, was uns alle betrifft. Ja, ob ich jetzt ein Kind bin oder ein Erwachsener bin, spielt keine Rolle. Also es geht um eine Sensibilisierung von Verbrauchern. Es geht um eine Wertigkeit für Nahrungsmittel schaffen und nochmal zu verstehen, dass das Thema Geiz ist geil, wie uns große Elektronikhändler mal vor Jahren weisgemacht haben, nicht geil ist und im Lebensmittelsegment schon gar nicht geil ist. Ja, also Landvergnügen, das verbindet uns da nämlich schon alle. Wir sind bewusst konsumierende Menschen, Menschen, die hingucken, was sie essen und hingucken, wohin sie reisen und vielleicht auch die Fernreise absagen und stattdessen lieber in der Region unterwegs sind. Also slow travel, definitiv. Genau.
Sehr, sehr schöne Worte. Ja, es ist einfach dieses Bewusste, ne? Bewusste Reisen. Und ja. Ich denke, das ist ja das auch eben, wenn Lust, ne? Bewusst auf Rädern.
Ja, also sehr schön. Ja. Das Gute liegt manchmal direkt vor der eigenen Haustür, ähnlich wie, ihr kennt ja auch dieses schöne Kinderbuch von Janosch, Oh, wie schön ist Panama? Wo der Tiger und der Bär dann losreisen und auf der Suche sind nach dem großen Glück. Und am Ende stellen sie fest, es ist eigentlich vor der eigenen Haustür. Und man muss nicht erst irgendwie ein paar tausend Kilometer fliegen, um so ein Naherholungsgefühl zu haben, sondern das kann wirklich 20 Kilometer raus und ja, auf einem Hof. Und naja, wem sage ich das? Ihr lebt das genauso wie ich.
So ist es. Du hast vorhin gesagt, Ole, es gibt Landvergnügen in Frankreich und England hast du, glaube ich, erwähnt. Wo gibt es denn das noch? Also es heißt natürlich nicht Landvergnügen, ne? Aber genau, ich glaube, es gibt noch mehr außer Frankreich und England.
Genau, also die Erfinder kommen aus Frankreich. Das ist France Passion. Als nächstes kamen die Briten dazu, das ist Britstops. Die haben Großbritannien, Irland ist dabei und Schottland. Dann gibt es das Netzwerk in Spanien, da heißt es España Discovery. Und dann gab es diese Idee in Italien unter dem Namen Fattore Amico. Viele Jahre, 10 Jahre lang. Die Herrschaften haben aufgehört. Die sind in Ruhestand gegangen, leider. Aber es gibt da auch so die ersten Versuche, das Netzwerk in Italien aufzubauen. Dann gibt es die Idee natürlich noch in der Schweiz. Mhm. Das Schweizer Buch ist das teuerste Buch von allen, aber dafür auch das allerkleinste. Es ist eigentlich nur ein kleines Heftchen. Ich müsste es euch eigentlich zeigen, aber es ist wirklich ein ganz kleines Heftchen mit ein paar Adressen. Und ich habe immer geschmunzelt, wenn ich auf den Messen das Buch zeige und die Leute schmunzeln mit, wenn man dann meint, so, okay, dieses kleine Heftchen, hat das überhaupt den Stellenwert eines Netzwerks oder eines Buches? Letztes Jahr war ich eingeladen in die französische Schweiz, da wo die beiden Initiatoren wohnen. Und ich habe einmal dieses Buch genutzt und ich sage euch, es war ein Traum. Wir standen oben auf 1000 Metern Höhe in den Bergen drin, so einem kleinen Käserei, eine Sennerei. Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also da reicht, ist egal wie dick das Buch ist, ein ganz kleines Buch reicht auch. Die Nacht dort oben war sensationell und wir hätten den Platz niemals gefunden, ohne dieses Buch. Genau, dann gibt es das noch in Dänemark. Da heißt das Netzwerk Pintrip. Achso, in der Schweiz heißt es Swiss Terroir, hatte ich vergessen zu sagen. Dann gibt es das Buch noch in Dänemark, da heißt das Ganze Pintrip. In Schweden, da heißt es Sweet Stops. Und ja, und bei uns in Deutschland, Landvergnügen. Die Größe des Netzwerks.
Gibt es da irgendeine Seite, wo man das nachlesen kann nochmal?
Ja, also wir haben, als ich 2014 angefangen hatte, oder 2013, das Netzwerk aufzubauen, habe ich natürlich auch Kontakt mit den Franzosen aufgenommen. Und hab dann gefragt, sag mal, da kann ich das machen und auf was muss ich da achten? Und vor allen Dingen, trefft ihr euch nicht einfach mal irgendwie, die ihr das alle macht? Und da haben die gesagt, nö, wir haben uns mal irgendwo gesehen auf der Messe, aber treffen tun wir uns nicht. Und dann haben wir ziemlich schnell für uns herausgefunden, dass man sich ja zusammentun kann. Wir heißen Fefi. Ich habe die dann alle nach Berlin eingeladen und da haben wir Fefi gegründet. Das ist Fefi. Mein Französisch ist nicht so gut, steht für Fédération Européenne de la Formule Invitation, also die Einladungsformel, die europäische Einladungsformel. Und unter fefi.eu, da sieht man es, kann man halt alle Netzwerkpartner finden. Denn das, was wir in Deutschland machen, machen die anderen in ihren Ländern. Und die Idee ist überall dieselbe. Das Konzept ist überall das gleiche im Prinzip. Das Gastgeberkonzept. Und ja, ist schön. Einfach machen, auch im Ausland. Ja. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber nächstes Jahr.
Gucken wir mal, wie dieses Jahr noch sein wird, ja. War cool auf jeden Fall, dass ihr da, ja, ich meine, das Netzwerk innerhalb des Landes ist natürlich cool, ne? Aber es ist super cool, dass das Ganze halt irgendwo auch jeder mit seinem Part doch ein großes Netzwerk hat, weil ja, ich glaube, es ist schon sinnvoll, ne? So gut wie das im Kleinen funktioniert, kann das halt im Großen auch funktionieren mit diesem Netzwerk.
Genau.
Gute Idee auf jeden Fall. fefi.eu. Das werden wir natürlich alles in dem Blogbeitrag zu dieser Folge nochmal verlinken. Da könnt ihr dann nochmal drauf gucken. Und genau, werden auch nochmal die ganzen Länder da mit reinpacken und so. Mega, mega spannend. Ich finde, wie gesagt, ich habe es tatsächlich noch nicht selbst ausprobiert, Landvergnügen. Ja, aber ich habe das Buch mittlerweile zu Hause und ich will es jetzt ausprobieren. Jetzt habe ich noch viel mehr Bock darauf, das auszuprobieren. Vor allen Dingen will ich zu dieser Trüffelfarm,
ja, die in Leipzig um die Ecke ist.
Also ich finde, du hast es total, eine absolut schöne Art, das auch alles rüberzubringen und ziemlich genau auf den Punkt zu bringen, was es wirklich bedeutet. Und vor allen Dingen hast du immer du hast es irgendwie immer geschafft, es so auf den Punkt zu bringen, dass es wirklich so, es bedeutet Menschlichkeit, ne? Also richtig. Das Zwischenmenschliche, aufeinander achten und auch bewusst zu sein, dass dort, wo man hinkommt, man Gast ist und dass die Bauern halt arbeiten. Die haben keinen Urlaub, ne? Man kann sich nicht mit denen, vielleicht schon, mit denen hinsetzen, einen Grillabend machen, aber vor allen Dingen ist man erst mal Gast und die arbeiten. Und das hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht und ich finde auch schön, dass du es ja mit deiner persönlichen Geschichte auch so schön vermischen kannst ja eigentlich, ne? Weil darüber ist ja alles entstanden. Ja. Und ja, das macht absolut Spaß zuzuhören. Ich habe dir sehr gerne zugehört.
Und man kann ja ein paar Punkte auch auf der Homepage nachlesen, aber ich fand das jetzt auch echt spannend, das nochmal einfach von dir zu hören. Das war wirklich sehr, sehr schön.
Ja. Genau. Ja, ich bin letzten Endes genauso ein Camper wie ihr und habe da eine Idee nach Deutschland gebracht, nicht ganz uneigennützig. Ja, also weil ich fahre auch mal auf einen Campingplatz, aber lieber stehe ich anders. So, und das kann man mit Landvergnügen auch ganz gut.
Und das ist tatsächlich eine schöne Mischung, finde ich, zwischen Freistehen, ne, was wir ja sehr gerne machen alle, irgendwo in der Natur, und irgendwo eine Art Campingplatz, weil manche eben ja auch Toiletten haben, Strom haben und so weiter. Ne? Mhm. Und dadurch ist es eine total schöne Variante. Und ich erinnere mich, ich war letztes Jahr bei Freunden im Norden von Deutschland, die quasi keine Wohnung mehr haben und die stehen bei einem befreundeten Bauern auf dem Grundstück. Irgendwo hinterm Haus, total entspannt, können da stehen, stören den Bauern nicht. Mega toll. Und da standen wir irgendwie auch ein, zwei Tage mit. Ne? Jetzt mal außerhalb von Landvergnügen, aber trotzdem, das war einfach total angenehm. Ne? Und dann hat es die Kühe vorne, dann sind wir mal durch den Kuhstall gelaufen und dann haben sie uns erklärt, wie das da funktioniert. Und also einfach nur, oder mit dem Getreide einholen, dass das dann in den Silos liegt und ach, was weiß ich, wie das alles funktioniert. Aber die haben das halt alles irgendwie erklärt. Und das ist ja ein schönes Erlebnis. Ne? Ist wie als Kind auf dem Bauernhof fahren. Quasi, ne? Und kommst wieder und bist voller Energie, weil du irgendwie so neue Sachen gelernt hast und mal gesehen hast, wo die Kühe herkommen oder das Fleisch herkommt, was du täglich isst oder so, oder die Trüffel oder das Alpaka oder sonst irgendwas. Also ja, eine wundervolle Art und ich, wie gesagt, freue mich jetzt schon riesig, dass wir es hoffentlich irgendwann bald ausprobieren können.
Ja. Und ich auch.
Ach, du auch wieder, ja.
Ich will dringend raus hier. Und mittlerweile habe ich sogar noch ein zweites Wohnmobil. Also wir fahren mit zwei Wohnmobilen durch die Gegend. Wir haben einen, wir werden von der Firma Knaus unterstützt. Mhm. Das ist total toll, freue ich mich drüber. Und da haben wir so ein Rennpferd, so ein Fiat Ducato Basis, ein Boxlife nennt sich das Ding. Mit perfekten sanitären Einrichtungen und alles funktioniert perfekt, ganz anders als bei unserem Leo. Aber wir haben zwei Wohnmobile. Mit dem Leo fahren wir ins Umland und mit dem anderen Fahrzeug können wir auch mal weitere Strecken machen, weil man dann vielleicht ein bisschen schneller manchmal ist. Ja, und wir freuen uns dringend rauszufahren. Ich meine, der Frühling, der brüllt uns mit bestem Wetter ins Gesicht und sagt nur, komm raus. Und ja, freue ich mich drauf. Wenn es soweit ist.
Oh ja, oh ja. Ah, dieses Feeling draußen zu sein, ist so schön. Und ich finde es total cool auch, dass ihr auch LT-Fahrer seid. Ich bin ja, wie gesagt, auch seit 2015 selbst LT-Fahrer. Es ist, wie du es vorhin am Anfang auch beschrieben hast, ne? Du setzt dich da rein und du bist in einer anderen Sphäre, weil du kannst nicht schnell fahren. Ne? Also wenn es mal 90 auf der Autobahn ist, ist es schon schnell so ungefähr. Und dieses Riesenlenkrad, ne? Du hast so ein LKW-Feeling, aber halt super langsam, wie 1950, sage ich mal, in einem LKW, so schön langsam, ne?
Da ist der Weg das Ziel.
Genau. Weg ist das Ziel, genau, richtig. Ich finde, der Weg ist die ganze Zeit das Ziel, wenn man wenn man so ein Fahrzeug hat. Und manche, die gerade neu anfangen, müssen das auch erst noch lernen, glaube ich, dass man das nicht darum geht, jetzt 3000 Kilometer hoch zu heizen und dann irgendwo, was weiß ich, am Nordkap zu stehen und wieder zurück zu heizen, sondern dass man sich langsam, gemütlich, cruisend fortbewegt, so, ne?
Aber ich glaube, die meisten Menschen erlernen das auf dem Weg, weil das machst du einmal und dann ist es dir zu stressig gewesen, ne? Ich meine, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit du hast. Ne? Also für mich ist es egal, ich arbeite unterwegs, ich kann immer unterwegs sein, ich kann mir das quasi einteilen. Aber jemand, der irgendwie nur 10 Tage oder 14 Tage Urlaub hat und der mal ans Nordkap möchte, da ist es halt nicht möglich so großartig. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, wie viel Zeit hat man, welche Möglichkeit hat man, was für ein Fahrzeug hat man. Also, ja.
Aber da finde ich zum Beispiel die Idee, mit dem Zug irgendwo hinzufahren und sich dort ein Fahrzeug zu mieten, auch nicht schlecht. Mhm. Wenn man, ne, so, warum muss ich irgendwie 4 Tage irgendwo oder 5 Tage irgendwo hochdonnern oder runterdonnern? Kann ich auch entspannt mit dem Zug fahren und mir da einen Wagen mieten und dann von da so durch die Gegend cruisen. Also, naja. Jeder so, wie er mag, ne?
Ja, natürlich. Genau. Ja, super, super spannend. Ihr habt uns tatsächlich ja auch 3 Landvergnügen zugesagt und die werden wir jetzt am Mittwoch, wir bringen den Podcast immer montags raus und Mittwoch wird quasi so der Community-Post bei uns im Social Media rausgehauen und da werden wir quasi die Verlosung starten für die 3 Landvergnügen-Bücher für euch da draußen in der Community. Ich bin schon sehr gespannt, wer die... Genau. Oder zeigt gerade hier das Landvergnügen-Buch. Also ist mega cool. Und ja, damit ihr das auch nutzen könnt. Und wie gesagt, was ist denn, wie sieht denn die aktuelle Lage halt bei Landvergnügen bezüglich Corona aus? Wie sind da die Aussichten eigentlich?
Also auf unseren Höfen sieht es genauso aus, wie es auf Campingplätzen gerade aussieht. Ja. Touristisches Reisen hat die Bundesregierung bundesweit untersagt. Es gibt einen Bußgeldkatalog, der entwickelt worden ist von der Bundesregierung, nicht von uns. Ja. Und die sagt, Reisen ist nicht erlaubt zu touristischen Zwecken. Das ist total deprimierend. Ich will unbedingt raus. Das kotzt mich an, ganz ehrlich. Ich habe gar keinen Bock mehr. Aber so ist es. So. Mhm. Und ich kann keine Glaskugel lesen. Natürlich nicht, genau wie ihr das nicht könnt. Aber ich glaube, dass in diesem Jahr der innerdeutsche Tourismus wieder geöffnet wird. Mhm. Langsam, in Schritten und vor allen Dingen immer bewusst mit dem nötigen Abstand, dem Kontaktabstand und mit den nötigen Regeln. Und dass der Wohnmobiltourismus und auch Camping auf Campingplätzen allgemein wieder uns zugänglich gemacht wird. Und wenn das der Fall ist, dann sind natürlich auch die Landvergnügenhöfe da, die Reisende willkommen heißen. Momentan heißen viele gastgebende Betriebe einen schon willkommen, aber lediglich zum Besuch des Hofladens, zum Einkaufen. Ja, das wird von vielen genutzt, weil viele A, die Bauern gerne unterstützen wollen in einer solch schwierigen Zeit. Es sind ja auch viele Kleinst- und Kleinbetriebe dabei, die wirklich abhängig sind von der Direktvermarktung ihrer Produkte über den Hofladen. Und bevor ich jetzt vielleicht beim großen Supermarkt einkaufe, mein Gemüse, Fleisch und Käse, kann ich das auch beim kleinen Hofladen um die Ecke machen. Und kann man ja mit dem Wohnmobil hinfahren, hat man so ein bisschen Ausflug, ne? Und fährt dann wieder zurück. Man war ja nicht zu touristischen Zwecken unterwegs, sondern zum Einkaufen. Ne? Also das habe ich auch gemacht. Genau, aber natürlich, wenn die verspätete Einstieg in die Saison, ich denke, da haben wir alle ein bisschen einen späteren Einstieg, den frühen Frühling konnten wir jetzt nicht so richtig mit dem Bus und Wohnmobil genießen. Das war uns nicht möglich. Aber mein Gefühl sagt mir so, zu Pfingsten vielleicht geht das Ganze schon wieder los. Da wird sich das wahrscheinlich entspannen. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung.
Ja, aber wir werden es sehen. Ne? Also das ist, wie du schon gesagt hast, eine Glaskugel haben wir alle nicht. Letztendlich müssen wir uns irgendwie ein bisschen dem beugen, was von oben gesagt wird, sage ich mal. Mhm. Aber wie du schon sagst, vielleicht kann man ja einfach so einen Halbtagesausflug zum Einkaufen machen. Ist vielleicht eine Variante. Ne? So. Also man kann die App trotzdem nutzen oder das Landvergnügenbuch natürlich trotzdem nutzen. Und deshalb werden wir, wie gesagt, am Mittwoch die Verlosung starten. Für alle die, die es ein paar Wochen später hören, die haben es natürlich verpasst. Aber eine Frage wäre noch, kann man das Buch eigentlich einfach immer das ganze Jahr über kaufen, egal wann? Oder wie funktioniert das da bei euch?
Also Das ist ja noch etwas, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ne? Mhm. Das Buch Landvergnügen erscheint einmal im Jahr, immer so im Anfang, Mitte März, und hat ein Haltbarkeitsdatum, ähnlich wie ein Joghurt, nur länger, nämlich ein Jahr, immer vom 31. März bis zum 31. März. Und diese Haltbarkeit wird über so eine Vignette gelöst, die liegt in diesem Buch drin. Es ist in Frankreich so, da ist eine französische Vignette, die sieht ein bisschen anders aus, aber ähnlich. Und in Spanien gleichermaßen, nee, Spanien nicht, aber sonst alle anderen Konzepte haben so einen Aufkleber. Die Vignette klebe ich mir in mein Fahrzeug und die gilt immer von Ende März bis Ende März. Und in diesem Zeitraum bin ich eingeladen und darf die teilnehmenden Betriebe besuchen und dort abseits des Massentourismus übernachten. Anfang März wird die Ausgabe verlegt und erscheint im bundesweiten Buchhandel, überall da, wo es Bücher gibt oder direkt bei Landvergnügen. Jeder, der Lust hat auf diese Art des Reisens, der kann sich dann sein Buch für die Saison kaufen. Wenn ihm das gefällt, kauft er im nächsten Jahr ein neues Buch. Das sind dann aktualisierte Angaben. Denn diese Angaben hier drin, das sind so ein bisschen die Spielregeln, nachdem ein Betrieb einen empfängt. Und das ist im Kleingedruckten dann schon recht wichtig zu wissen. Wenn da steht zum Beispiel Anreise bis 20 Uhr, dann meint er das ernst. Der hat sich ja Gedanken gemacht. Und wenn er im nächsten Jahr sagt, Anreise bis 20 Uhr war zu spät, wir machen daraus 19 Uhr, dann meint auch er das dann in dem Moment ernst. Oder Ruhetage, Sonntag, Montag, was auch immer. Stehen auch Hofladen, Öffnungszeiten drin. Das ist eigentlich auch sehr schön für Leute, die jetzt gerne einkaufen wollen. Oder die darauf auch angewiesen sind, dass sie dort dann vor Ort was kaufen können. Genau, das Buch gilt ein Jahr und jedes Jahr entscheidet man sich aufs Neue. Es ist kein Abo oder dergleichen, sondern man entscheidet sich aufs Neue. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Wenn es mir gefällt, kaufe ich das Buch nochmal. Wenn es mir nicht gefallen hat, dann mache ich es halt nicht mehr. Ja, so. Im letzten Jahr waren wir im Juni ausverkauft mit dem Buch. Bundesweit gab es kein Buch mehr, nirgendwo mehr. Die Bücher gibt es auch direkt auf dem Hof der gastgebenden Betriebe. Die bekommen von uns Bücher. Wenn man dort das Buch kauft, unterstützt man natürlich auch nochmal den Bauern, weil der verkauft das Buch wie ein Buchhändler und partizipiert dann auch am Kauf des Buches. Wenn man also dann zu spät kommt, wenn es keine Bücher mehr gibt, dann gibt es keine Bücher mehr. Wir deckeln das Ganze, damit das Netzwerk nicht geflutet wird. Genau.
Cool, ja. Genau, das hast du nochmal sehr, sehr cool rausgestellt, weil wir haben ja die ganze Zeit von dieser Deckelung des Netzwerks geredet, ne? Und das liegt halt einfach daran, dass ja keine Überflutung der Stellplätze ist.
Noch ein Tipp.
Ja,
wenn man das Tipp. Ich gebe noch einen Tipp. Wenn man das Buch im Dezember bestellt, gibt es noch ganz tolle Geschenkaktionen dazu. Dass man sich irgendwie Käse oder, nee, Käse glaube ich nicht, aber Wurstwaren oder Weine oder die Landvergnügentasse, die kann man sich im Set dann mit dazu bestellen und ist immer eine ganz schöne Geschenkidee, was ich auch immer gerne weiter verschenke oder auch mir selber gönne. Aber das ist immer, genau, wir bestellen die wirklich im Dezember schon und fiebern dann auf diesen März drauf hin, dass wir auch ein Buch kriegen.
Ja, und das war in diesem Jahr natürlich genauso. Wir haben alle gefiebert, ich auch. Bin natürlich auch sehr gespannt, wie das Buch dann aus der Druckerei rauskommt. Es ist auch viel Aufregung bei uns in diesem kleinen Verlag. Wir sitzen zu fünft, also ganz kleiner Laden, sage ich mal. Und dann kam in diesem Jahr dieses Buch und alle waren glücklich bis zum sonst was. Und dann erzählt uns da auf einmal Herr und Frau Corona, dass wir nicht rausfahren dürfen. Das ist natürlich ein ganz schön herber Schlag ins Gesicht. Aber ich freue mich darauf, jetzt mit dem etwas verspäteten Start hoffentlich rauszukommen.
Ja. Oh ja, da freuen wir uns alle drauf, dass wir das alle ausprobieren können. Lieber Ole, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so einen wundervollen Einblick in das ganze Thema Landvergnügen gegeben hast. Nicht nur tatsächlich ja Landvergnügen in Deutschland, ne, sondern auch so ein bisschen, was europäisch abgeht. Mhm. Dass du uns erzählt hast, auch wie Landvergnügen an sich funktioniert, für wen das ist, für wen es nicht ist. Also einfach einen wundervollen Einblick hast du uns gegeben. Vielen Dank an dieser Stelle. War wirklich schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mich jetzt noch 3 Stunden weiter mit dir unterhalten.
Ja, ich auch. Und schwärmen.
Ja, ich auch mit euch. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Vorfreude weil das ist das, was uns jetzt gerade auch so als Camper momentan noch bleibt, die Vorfreude und in den Gedanken vielleicht in den letzten Urlauben noch so schwelgen. Ne? Mhm. Und solltet ihr rausfahren ins Landvergnügen, mein Tipp, sucht euch möglichst kleine Betriebe raus. Je kleiner der Betrieb, desto näher kommt man dem Gastgeber. Und ja, wir saßen abends dann manchmal schon zusammen mit den Gastgebern und haben dann noch ein Bier getrunken am Lagerfeuer oder sowas. Es sind wirklich interessante Menschen da draußen auf dem Land, die man kennenlernen kann. Und vielleicht nochmal zwei Tipps so als Reiseziel, bisschen weg von der Autobahn. Ruhig mal den Mut haben zu sagen, ich fahre eine Dreiviertelstunde weg von der Autobahn. Oder, was auch total spannend ist, weil wir reden ja jetzt hier auch mit Leuten in ganz Deutschland, vielleicht auch Österreich und Schweiz, alles was deutsch sprechend ist, der Osten Deutschlands. Der Osten Deutschlands ist extrem spannend und schön. Fahr doch mal dahin. Also ich meine, ich komme aus Berlin, für mich ist das mein Naherholungsgebiet. Die Uckermark oben zum Beispiel, die fahrt da mal hin. Also ganz, ganz tolle Höfe, die wo man hinfahren kann. Aber die anderen natürlich bundesweit genauso interessant, aber das wäre so mein Tipp. Mhm.
Kann ich nur unterstützen. Der Osten Deutschlands ist auf jeden Fall eine wunderschöne Region auch. Tatsächlich sehr, nicht so bekannt teilweise bei Menschen. Ne? Ist irgendwie spannend, aber Mecklenburgische Seenplatte oder Sächsische Schweiz und allein mal um so bekannte Ecken auch zu nennen. Also einfach traumhafte Regionen und natürlich die Möglichkeit der Bauern und dort die Kleinen zu unterstützen sozusagen. Also wunderbar. Genau. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Lene, für deine Erfahrungen auch. Ne?
Ja, sehr gerne.
Und danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Und wie gesagt, Mittwoch auf Instagram auf jeden Fall vorbeischauen. Dort gibt es dann die Verlosung der 3 Landvergnügen-Bücher. Und schaut auf jeden Fall auch mal bei Landvergnügen vorbei, sei es auf der Webseite oder auf Instagram, auf den Social-Media-Kanälen. Freuen sich natürlich da auch, da ein bisschen Zulauf zu bekommen. Immer. Ne? So, Dankeschön, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust, bewusst aufrädern.